Bevor wir nach Policastro fuhren, um in dem Camp in Idomeni mitzuhelfen, hatten wir uns schon erkundigt bei unserem ersten Konvoi, und die hatten schon etwas von Warehouses erzählt, also Häuser, in denen Spenden gesammelt, sortiert werden, um weiterverteilt zu werden. Einige dieser Warehouses haben wir schon gesehen und kennengelernt, und einer, der beim ersten Konvoi mit dabei war, ist Maximilian König, und der hatte sich von Anfang an die Aufgabe gestellt, in diesen Warehouses zu helfen, und hat von dem einen Warehouse hier in Policastro auch mehr oder weniger so die Logistik oder das Management mit übernommen. Und wir sprechen jetzt mit Max. Max, warum hat dich eigentlich so eine Lagerarbeit am meisten interessiert?
Also es ging eigentlich damit los, als wir angekommen sind, haben wir eine Einführung bekommen in das Lager, also in dieses Warehouse. Muss man immer gucken, bei dem Wort Lager weiß immer nicht so richtig, wovon gesprochen wird, weil oft das Camp gemeint ist oder eben das Warehouse hier. Und wir haben eben gemerkt, dass wir bei der Klamottenausgabe im Camp selber so einfach Defizite gemerkt haben, die nicht funktionieren in der Logistik. Und dann haben wir uns überlegt, dass es wenig Sinn macht, beim Kochen dabei zu sein, wenn man eben auf offensichtliche Fehler oder in Abläufen einfach nicht so richtig klarkommt. Und deswegen habe ich gedacht, es macht mehr Sinn, mich hier richtig reinzufuchsen und dann halt wenigstens für die 3 Wochen, die ich dann am Ende hier bin, so ein permanent vor Ort zu sein, um einfach das auch langfristig irgendwie jemanden einarbeiten zu können und so weiter. Also darum ging es eigentlich. Es war nicht so sehr das Interesse an der Lagerarbeit an sich, sondern ich habe es einfach aus pragmatischen Gründen gemacht.
Nun ist ja so, also das ist ein relativ kleines Lagerhaus, sage ich mal, in dem du jetzt arbeitest. 2 Kilometer weiter hier Richtung Stadteingang sind noch 2 Riesenhallen. Im Küchenhaus haben wir auch ein kleines Lager gesehen. Wie kommen denn die Spenden überhaupt dahin? Und die kommen ja völlig unsortiert, Busse vom Vorladen die ab. Was sind das für Spenden?
Also das reicht von einerseits Klamottenspenden, die eben in verschiedenen Gemeinden, vor allem aus Deutschland, das sehen wir an den Kisten, wie die beschriftet sind, kommen, oder eben konkret Leute, die halt wissen, was hier vor Ort passiert und auch schon mehrfach hier waren, dann ganz gezielt zum Beispiel nur Schuhe spenden und die halt neu eingekauft sind, oder Zelte oder Isomatten, Schlafsäcke, eben solche Sachen. Und dann gibt es ganz konkret für die Küche auch einfach Ausstattung, was die brauchen an allen Zutaten. Da wird ja kiloweise einfach Gewürze auch beigemischt und so, und tonnenweise Reis und Nudeln und so werden halt dort auch eingelagert.
Nun war es ja bisher so, dass im Camp in Idomeni ein Zelt existierte, aus dem raus die Spenden rausgegeben wurden, die Kleidungsstücke rausgegeben wurden, sicher auch Babynahrung und sowas rausgegeben wurde an die flüchtenden Menschen. Seit kurzem gibt es dieses Zelt nicht mehr. Aufgrund eines Einsatzes der Polizei mit Tränengas ist auch Tränengas in das Zelt hereinkommen. Die Leute, die das Zelt betrieben haben, sind rausgeflüchtet. Das Zelt wurde geplündert und wurde dann auch gesperrt. Jetzt sollte die ganze Zeit ein Container dort arbeiten, und das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Was war da, Max?
Das Problem, was jetzt im Moment besteht, ist, dass die Zahl der Flüchtlinge einfach so stark gestiegen ist, dass es ganz schwer ist zu koordinieren, wer wann wo ansteht. Es gibt halt unglaublich viele Schlangen. Also daran müssen sich alle gewöhnen, sowohl die Leute, die halt die Schichten übernehmen an den jeweiligen Ständen, sei es durch Essensausgabe oder Chai oder Klamottenausgabe, und dann eben auch die Registration Line, wo die Flüchtlinge sich selber registrieren müssen, sobald sie im Camp ankommen. Und das heißt, man kommt am Ende auf ein Gelände, durch das auch noch ein Güterzugstrecke führt. Da fährt ein Zug durch alle, sagen wir, halbe Stunde oder so, und zwischendrin sind halt an jeder Station jeweils 300 Meter lange Schlangen. Und das Problem war also, dass dieser neue Container eröffnet werden sollte in dem sogenannten Camp B. In dem Moment nur Afghanen untergebracht sind. In Camp A sind ja die Syrer und die Iraker untergebracht, und dann Camp C, was ja ganz unkoordiniert einfach vor dem eigentlichen Camp stattfindet. Und dann wurde dieser Container quasi eröffnet, und Klamotten sollten dort rausgegeben werden, und das hat ungefähr eine Stunde gedauert. Dann hat das französische MSF, also die Ärzte ohne Grenzen aus Frankreich, die ganzen Zulassungen im Camp, bei der Camp Verwaltung halt beantragen, das Ganze abgebrochen, weil es einfach nicht funktioniert hat mit diesen verschiedenen Schlangen, die sich alle gegenseitig blockieren und damit den ganzen Komplex so aufhalten. Und im Moment ist es halt so, dass es in den verschiedenen Koordinationsteams der Leute vor Ort, also die verschiedenen NGOs, die hier arbeiten, mit den Volunteers, ganz, ganz großes Durcheinander gibt, weil keiner so richtig weiß, was wann wo stattfindet. Und es wird jeden Tag nur versprochen, es gibt einen neuen Container, der wird verlegt in das äußere Camp C, also außerhalb des Lagers, sodass es möglich ist, dort Schlangen zu haben und die Leute einfach geordnet an die Sachen zu kommen zu lassen. Und das findet bis jetzt aber einfach nicht statt.
Nun helfen drei von uns in deinem Warehouse, beziehungsweise im Warehouse, das du leitest, mit beim Sortieren, mit beim Rausgeben, mit beim Annehmen. Es kommen ganz, ganz viele Transporter mittlerweile mit den unterschiedlichsten Sachen an. Seit heute, wir haben jetzt den 7. März, ist eine neue Situation da. Mazedonien hat gesagt, dass sie die Grenzen insgesamt schließen für alle flüchtenden Menschen. Man weiß gar nicht, wie lange noch Idomeni als Camp bestehen wird. Man weiß gar nicht, was mit den flüchtenden Menschen passieren wird. Also es gibt nur noch Vermutungen nach hin und her. Das heißt aber auch, dass ja auch für die Koordination der Herausgabe von den Spenden natürlich auch völlig neue Situationen entstehen. Hast du schon eine Ahnung, wie ihr damit umgeht oder was ihr machen könntet? Oder hast du schon mehr gehört als wir?
Das größte Problem, das ich habe, ist eigentlich, dass ich hier in diesem Lager 20 Kilometer, also in meinem Warehouse quasi, 20 Kilometer weg vom Camp bin und in wie einer kleinen Blase bin. Ich war jetzt die letzten 6 oder 7 Tage gar nicht im Camp, weiß also eigentlich nur aus Erzählungen oder aus Videos, dass die Leute halt auf den Smartphones immer mithaben, was da vor Ort passiert. Und deswegen ist es für mich ganz, ganz schwer, jetzt im Moment überhaupt das nur für mich persönlich klar zu kriegen, was ich hier eigentlich mache. Also ich stelle mir auch immer wieder die Frage, ich sortiere hier jeden Tag 12 Stunden lang das Zeug, die Klamotten werden ungeordnet in irgendwelche Vans verpackt, ans Camp rangefahren, dann finden ganz unkoordinierte Ausgaben statt. Ist das wirklich die Lösung von dem, was wir eigentlich machen, oder ist das überhaupt ein Ansatz, um sinnvoll zu helfen oder nicht? Und die Informationen, die wir bekommen, finden halt eigentlich auch immer nur so häppchenweise statt. Und auch leider, also man hat das Gefühl, dass die Koordinierenden selber einfach immer wieder überfordert sind, weil die Situationen sich so schnell ändern im Camp selber, die Dynamiken der unterschiedlichen Nationalitäten und die Herausgabe der Sachen so unübersichtlich ist, dass es ganz schwer ist, was jetzt morgen zum Beispiel passiert. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach wieder in das Warehouse, schließe da auf und fange an, Sachen zu sortieren, bis dann irgendwann mehr Informationen kommen aus der, sag ich mal, Schaltzentrale in Anführungsstrichen, ja.
Wir hatten heute zu dritt versucht, eben weil es momentan keine andere Möglichkeit gibt, Schuhe im Camp auszugeben, die sehr, sehr wichtig gerade dort sind, sowohl für Kinder, für Frauen als auch für Männer. Wir wussten, dass es jetzt nicht nur für uns gefährlich sein kann, sondern vor allen Dingen auch für die Menschen, die sich dort herandrängen, die die Sachen wirklich brauchen. Also Kleidung scheint essentieller zu sein als Essen für die Menschen dort. Meinst du, dass man in irgendeiner Form trotzdem noch nach neuen Strategien ringen muss, die Sachen an die Menschen zu verteilen? Oder ist es eben so, auch wenn es riskant ist und es geht einfach nicht anders?
Wie gesagt, mir selber fällt es im Moment ganz schwer, eine eigentliche Strategie für mich hinzukriegen, weil ich nicht weiß, wie die Situation konkret vor Ort immer ist. Bis jetzt habe ich aber das Gefühl, dass das alles immer noch wie so eine Art, die NGOs oder wir entscheiden für die Flüchtlinge, was das Beste für sie ist. Und es wird halt meiner Meinung nach ganz oft außer Acht gelassen, dass das halt Leute sind, die dort den ganzen Tag untergebracht sind, die ganze Nacht untergebracht sind mit mittlerweile über 13.000 anderen Leuten. Und das sind alles kluge Köpfe. Also es wird halt wenig Vertrauen darin gesetzt, dass die Leute das selbst verwaltet auch irgendwie hinkriegen können. Und deswegen, wie gesagt, ich weiß jetzt keinen neuen Masterplan oder so, kann mir schwer vorstellen, wie es koordiniert ablaufen kann, weil es halt, wie gesagt, ja auch mehrfach koordiniert probiert wurde, nicht funktioniert hat, unkoordiniert auch nicht funktioniert. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass die Leute, die sich mit diesem Container-Konzept noch befassen oder halt auch mit den Vans runterfahren und Sachen direkt vor Ort bringen, irgendwie, dass man einfach überlegt, ob man nicht einfach mit den Flüchtlingen zusammen ein System entwickelt, eine Ausgabe entwickelt, weil eben das auch viel vereinfacht, dadurch, dass natürlich Leute, die vor Ort sind, die Sprachen sprechen und die Dynamiken der Gruppe auch einfach viel leichter deuten können als wir, die daneben stehen, für uns alles immer nur überfordernd ist, weil halt um ein Auto 200 Leute stehen.
Eben noch hatte ich mit Josch Friedrich von Radio Frei telefoniert und in Deutschland spricht man immer noch von 12.000 flüchtenden Menschen. In Idomeni, du hast eben gesagt 13.000, eben in der Lobby vom Parkhotel gegenüber des Warehouse wurde schon von 14.000 gesprochen. Und es werden immer mehr. Eine Möglichkeit wird auch nicht außer Acht geschlossen, wenn das Camp schließen wird, beziehungsweise auch wenn es nicht schließen wird, dass die Menschen sich wieder auf eine andere Route machen, wieder in die Kälte gehen. Das heißt, es werden auf jeden Fall immer noch Sachen gebraucht. Du hast heute mehrere hundert Zelte sind bei dir hin und her gegangen im Warehouse. Für unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland, wenn sie spenden möchten, was denkst denn du, was sind denn so wirklich die wichtigsten Sachen, die hier über den Tisch gehen müssen?
Das ist auf jeden Fall immer wieder das Gleiche. Also ganz oft werden natürlich Schuhe gebraucht, vor allem für junge Männer, also einfach weil ein Großteil der Leute halt allein unterwegs ist, männlich ist und die bei allen Ausgaben, sei es Suppe, sei es Klamotten, was auch immer, immer als letztes rankommen. Also die haben natürlich, wenn es unkoordiniert abläuft, ein bisschen einen Vorteil, weil sie eben nicht mit Baby auf dem Arm an das Auto rantreten und Sachen nehmen müssen, sondern sie können sich selber durchkämpfen und kriegen das dann halt irgendwie hin. Aber was vor allem immer wieder gebraucht wird, sind einfach Unterwäsche, Schuhe, Regensachen, also vor allem Ponchos und solche Sachen und halt auch immer wieder Zelte, Schlafsäcke. Und das Problem ist eigentlich, dass die Spenden, die bis jetzt ankommen, halt, oder das ist eine gute Sache, ist natürlich, dass es oft Privatsachen sind, die aber oft unsortiert ankommen und deswegen ist es für uns im Warehouse natürlich viel, viel einfacher, wenn es größere Mengen an Spenden sind, die vorsortiert sind. Sagen wir, es kommt eine Bestellung, wir wissen, okay, es kommen 1000 Schuhe, wenn es geht, eine Sorte, Größe 39 bis 46 und dann können wir ganz einfach zuteilen, wie auch die Ausgabe funktionieren soll. Und das wird es auf jeden Fall immer sein, also Unterwäsche, vor allem für Männer, Schuhe und Zelte.
In deinem Warehouse arbeiten ja auch nur Volunteers und sie sind sehr international zusammengesetzt, haben wir gesehen. Ist es immer noch wichtig, dass vor allen Dingen Man- oder Women-Power auch kommt, um zu helfen?
Ich habe da ehrlich gesagt nicht so ganz den Überblick. Also für das Warehouse, in dem ich arbeite, ist es immer schwer zu koordinieren, weil natürlich viele Volunteers unkoordiniert nach, das Wort Koordination ist schon wirklich oft gefallen, aber einfach zum Beispiel in dem Haus, wo gekocht wird, sind große Mengen oder große, einfach unglaublich viele Leute unterwegs, die dort kochen. Und es ist natürlich schwer, die Leute zu motivieren, okay, ihr habt jetzt hier ein schönes Haus, wo gekocht wird, es ist alles ganz spannend und international, man trifft viele Leute und so. Habt ihr Lust, in das staubige Lager zu kommen und Kisten zu schleppen? Das ist natürlich nicht so leicht, da Leute für zu gewinnen. Insgesamt macht es, glaube ich, schon Sinn, nicht auf eigene Faust einfach nur herzufahren, sondern sich irgendwie bei den vor Ort agierenden NGOs zu melden und konkret zu fragen, wo man wie eingesetzt werden kann. Das geht hier schon auch alles Hand in Hand. Also wenn Volunteers einfach von einer NGO übrig sind, sagen wir mal in Anführungsstrichen auch übrig sind, kann man leicht auch einfach auf dem nächsten Tag im Warehouse arbeiten und den darauffolgenden Tag wieder zurück in die Küche gehen. Aber insgesamt ist es, glaube ich, für die Koordinierenden selber auch ziemlich schwierig, mit der Menge an Volunteers, die halt herkommen und unvorbereitet sind, irgendwie umzugehen. Weil viele halt einfach am Thessaloniki-Flughafen stehen und sagen, okay, wir sind jetzt da, was sollen wir machen? Und oft davon ausgehen, dass es irgendwie eine bestehende Infrastruktur gibt, was Mietautos angeht oder Unterkunft und sowas. Und das gibt es halt auf keinen Fall. So, die Leute müssen sich eigentlich selber Sachen buchen, müssen auch davon ausgehen, dass sie Geld dafür ausgeben müssen für Übernachtungen und Autos mieten und auch Verpflegung. Und viele Leute machen das bisher, dass sie einfach mit einem Zelt kommen und das halt in den vorhandenen Unterkünften irgendwo dazustellen. Das funktioniert, glaube ich, auch nur bis begrenzt. Also da ist, glaube ich, nicht mehr so viel Spielraum. Aber wenn man sich vorher informiert und einfach bei den NGOs, die vor Ort agieren, meldet, dann geht es, glaube ich, schon klar.
Wie komme ich denn an Organisationen oder Initiativen vor Ort heran? Da sind die Social Networks am meisten gefragt. Are You Serious war hier, Serious mit Y geschrieben zum Beispiel. Gibt es Seiten, die du empfehlen kannst, wo solche Informationen gebündelt werden?
Es gibt irgendwo einen Google Doc, damit kenne ich mich nicht aus. Ich habe leider kein Smartphone, kein Facebook, deswegen weiß ich nicht genau, wie das abläuft. bei uns, also mir ist es halt so leicht gefallen, weil ich eben über den Radio-Frei-Konvoi mit herfahren konnte und da so eine gewisse Anmeldung schon stattgefunden hat. Ich kenne mich aber nicht genug aus, um jetzt wirklich Adressen rauszugeben, wo man sich melden kann.
Max, du kommst mit uns zurück, noch 4 oder 5 Tage oder 6 oder das werden wir heute Abend sicher entscheiden, wie lange wir noch bleiben. Was denkst du, was dich wieder erwartet zu Hause?
Ich würde mich sehr freuen, mit Emir, also aus dem zweiten Konvoi, erstmal ein paar Tage in seinem Bauwagen zu verbringen, in einem Garten Gitarre zu spielen und runterzukommen und über alles nachzudenken. Und dann will ich perspektivisch in den nächsten Wochen so persönliche Sachen noch klären, Wohnung auflösen, ein bisschen wieder zurückziehen und so weiter und dann einfach wieder herkommen. Also für mich steht ziemlich fest, dass ich, wenn nicht nach Idomeni, auf jeden Fall an der Balkanroute irgendwo wieder bleiben will. Weil ich hatte eigentlich geplant, im Sommer nach Portugal zu gehen für eine ganze Weile und eben Woofing zu machen oder halt auf verschiedenen Farmen zu arbeiten, rumzureisen, mir die Gegend anzugucken. Und im Moment erscheint mir das ziemlich, ziemlich belanglos, nur mein eigenes Glück darin zu suchen oder eben zu nutzen, dass ich natürlich als 25-jähriger weißer Deutscher reisen kann, wohin ich will und mich hier aber an einem ganz normalen griechischen Restaurant mit Syrern zu unterhalten, die weit höhere Schulabschlüsse oder Studienabschlüsse haben als ich und die einfach Wege wählen, um irgendwie mit ihrer Familie zusammenzukommen und dafür unglaubliche Umwege um die ganze Welt in Kauf nehmen. Und da erscheint es mir ziemlich, ziemlich unangebracht, nur mein eigenes Glück in dem Reisen zu suchen, wenn ich nicht hier vor Ort wenigstens für eine gewisse Zeit wesentlich sinnvoller was machen kann.
Vielen Dank, Max.
Sehr gerne.